SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Isabel Tentrup. Guten Abend und herzlich willkommen. Die Saar-CDU im Saarland trennt erstmals wieder vor der SPD. Reaktionen auf die Umfrageergebnisse hören Sie gleich hier. Außerdem gibt es einen Kommentar zum Herbstgutachten. Führende Forschungsinstitute haben die Konjunkturprognose für Deutschland weiter gesenkt. Und hoher Besuch in Luxemburg. Papst Franziskus war heute zu Gast im Großherzogtum.
SR Info.
Die saarländische Landesregierung. Gestern hat sie sich selbst ein bisschen gefeiert mit ihrer Halbzeitbilanz. Nicht ganz so begeistert von der saarländischen Regierungspartei sind dagegen die Menschen, die für den aktuellen Saarland-Trend befragt wurden. Diese repräsentative Umfrage hatte der SR beim Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP in Auftrag gegeben. Die Wahlumfrage zeigt, dass nicht mehr die SPD, sondern die CDU stärkste Kraft würde, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Die SPD spricht von einem schmerzlichen Dämpfer, die CDU von einem tollen Ergebnis. SR-Info-Reporter Aaron Klein fasst die Reaktionen auf den Saarland-Trend zusammen.
Nachdem die CDU die letzte Landtagswahl krachend verloren hatte, war dieses Saarland-Trendergebnis aus CDU-Sicht nicht so schnell zu erwarten. Das sagt der Generalsekretär der Saar-CDU, Frank Wagner. Es sei ein starkes Zeichen, dass die CDU es schon nach der Hälfte der Legislaturperiode schafft, die SPD im Saarland-Trend zu überholen. Der Bundestrend habe damit nichts zu tun.
Diese Ergebnisse haben definitiv saarlandspezifische Gründe. Wir leben in schwierigen Zeiten mit vielen Herausforderungen und die Saarländerinnen und Saarländer schauen sehr genau hin und sie sehen, dass die CDU im Saarland einen Plan für dieses Land hat. Die SPD hat diesen Plan nicht.
Die Saar-SPD widerspricht. Für den Generalsekretär Esra Limbacher liegt das Ergebnis der SPD vor allem an der Politik in Berlin.
Die Unzufriedenheit mit der Bundespolitik und der Ampelregierung, die überlagert momentan einfach fast alles. So spielen wenig originär landespolitische Entscheidungen, glaube ich, derzeit in der politischen Stimmung eine Rolle.
Auch die schwierige wirtschaftliche Lage führe zu Verunsicherung. Trotzdem, man müsse sich als Saar-SPD jetzt kritisch hinterfragen. Platz 3 im Saarland-Trend erreicht die AfD. Deren Landeschef Carsten Becker zeigt sich gelassen und sieht darin keine große Überraschung. Der Bundestrend spiele der Saar-AfD in die Karten und man sei als Partei in ruhigere Fahrwasser gekommen, so Becker.
Jetzt haben wir wirklich einen guten Bundesvorstand, einen guten Landesvorstand, wo eine gute Zusammenarbeit ist. Und das spiegelt sich dann, denke ich, auch in der Außendarstellung wieder, dass man dort geschlossen nach außen auftritt.
Im starken Abschneiden der AfD bei jungen Menschen im Saarland sieht Becker einen Epochenwechsel. Erstmals im Saarland-Trend und aus dem Stand Platz 4 für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Für die Landesvorsitzende Astrid Schramm ist es erfreulich, dass man das Ergebnis der Europawahl sogar noch verbessern konnte. Obwohl es im Saarland noch so gut wie keine Parteistrukturen gibt, stünde das BSW für Veränderung.
Wir wollen nochmal, wir sagen ja das auch immer, wir wollen Deutschland verändern, dahingehend, dass Leute auch spüren, dass sich was verändert hat.
Das BSW sei gefragter denn je, so Schramm. Die Grünen im Saarland waren schon mal gefragter. Laut aktuellem Saarland-Trend müssten sie mit 5% um den Einzug in den Landtag bangen. Die Landesvorsitzende Jeanne Dillschneider ist nicht zufrieden und sieht die Hauptgründe auch in Berlin und in der gesamtgesellschaftlichen Stimmung. Man wolle sich trotzdem weiter für Klimaschutz und ein weltoffenes Saarland einsetzen. Bleibt die FDP. Laut Saarland-Trend sicher raus aus dem Landtag. Für den stellvertretenden Landesvorsitzenden Helmut Isringhaus nach den 3 Landtagswahlen im Osten erwartbar. Er sei aber überzeugt, dass die Inhalte der FDP auch im Saarland wieder stärker ankommen werden.
Aaron Klein mit Reaktionen auf den Saarland-Trend. Deutschlands Wirtschaft geht es weiterhin nicht gut. Die Wachstumsperspektiven bleiben schwach. In ihrem Herbstgutachten gehen die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute von einem Minus in diesem Jahr aus von 0,1%. Die Forscher haben ihre bisherigen Annahmen für die weitere Entwicklung erneut nach unten korrigiert. Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio ist der Meinung, die Wirtschaftspolitik muss endlich Priorität bekommen.
5 Millionen. Das war die Zahl, die Mitte der 2000er Jahre Deutschland aufschreckte. 5 Millionen Arbeitslose. Diese Zahl zeigte damals, wie schlecht es um die Wirtschaft stand. Schon einige Jahre zuvor hatte der britische Economist Deutschland als den kranken Mann Europas bezeichnet. Damals reagierte die Politik. Die Regierung Schröder brachte die Agenda 2010 auf den Weg und trug damit zu einer nachhaltigen Erholung der Wirtschaft bei. Heute liegt die Arbeitslosigkeit deutlich unter der Schreckenszahl von damals. Nicht Arbeitslosigkeit scheint das Problem zu sein, sondern der Mangel an Arbeitskräften. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum vielen noch nicht klar ist, wie dramatisch es auch heute um die deutsche Wirtschaft steht. Wieder ist vom Krankenmann Europas die Rede. Jahr für Jahr fällt Deutschland im Wettbewerb zurück. Unternehmen investieren lieber im Ausland als im Inland. Die Zahl der Insolvenzen steigt. Und manche Betriebe hören einfach auf zu produzieren, weil sich das angesichts immer mehr bürokratischer Vorgaben im Hochlohnland Deutschland einfach nicht mehr lohnt. Selbst die positiven Zahlen vom Arbeitsmarkt halten einer näheren Betrachtung nicht stand. Zusätzliche Arbeitsplätze werden praktisch nur noch im öffentlichen Sektor geschaffen. Die Politik hat all das lange nicht erkannt oder nicht erkennen wollen. Bundeskanzler Scholz meinte sogar, der Wandel hin zur Klimaneutralität könne wie ein neues Wirtschaftswunder wirken. Doch der Ersatz fossiler Technologien durch klimafreundliche Technologien ist, wenn er denn überhaupt gelingt, erstmal ein Nullsummenspiel. Dazu kommt, die Wirtschaftspolitik der Ampel ist seit langem nicht stimmig. Sie versucht, Löcher zu stopfen, die sie an anderer Stelle selbst aufreißt. Ein Beispiel. Gerade wird überlegt, den deutschen Autobauern bei möglichen Milliardenstrafen aus Brüssel zu helfen. Strafen, die freilich Teil der europäischen Klimastrategie sind. Wie verrückt ist das denn? Die Wirtschaftspolitik ist, so steht es im aktuellen Gemeinschaftsgutachten, bislang eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Was folgt? Erstens. Wirtschaft muss wieder Priorität bekommen, nicht nur um den Wohlstand in unserem Land zu sichern, sondern auch um der gesellschaftlichen Stabilität willen. Das gelingt zweitens nicht dadurch, dass man hier und da eine Milliarde verteilt, sondern indem die Politik für gute Rahmenbedingungen und eine gute Infrastruktur sorgt. Und dazu gehört drittens, dass unternehmerisches Handeln auch gesellschaftlich positiv gewürdigt wird und Gewinne nicht verteufelt werden.
Das war ein Kommentar von Hans-Joachim Viehweger, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. In Zukunft soll es für Unternehmen ein bisschen weniger Papierkram geben. Der Bundestag hat heute das Bürokratieabbaugesetz beschlossen. Kürzere Aufbewahrungsfristen und weniger Dokumentationspflichten sollen Firmen entlasten. Auf der Tagesordnung des Bundestags steht für heute Abend auch noch der Tierschutz. In erster Lesung geht es um eine Neufassung des Tierschutzgesetzes. Aus Berlin, Eva Huber.
Die Welpenmafia. Sie ist viel im Netz aktiv. Auf Internetplattformen geben Kriminelle sich als Hobbyzüchter aus. Die Tiere kommen oft unter schlimmen Bedingungen zur Welt, werden viel zu früh von der Mutter getrennt, teils krank über lange Strecken nach Deutschland transportiert. Die Bundesregierung will unter anderem das eindämmen. Mit dem neuen Tierschutzgesetz soll sich einiges ändern. Zum Beispiel sollen Menschen, die Tiere online verkaufen, auf den Plattformen verpflichtend Name und Anschrift angeben müssen. Ob das der Welpenmafia das Handwerk legt?
Das glauben wir nicht. Wenn Kriminelle eins ja nicht wollen, dann ihre Daten angeben und ihre Identität angeben.
Sagt Femke Hustert, Tierschützerin bei der Organisation Vier Pfoten. Denn nach dem bisherigen Gesetzentwurf der Ampelregierung müssen die Plattformen die Angaben nicht überprüfen. Seriöse Anbieter würden sich zwar trotzdem dran halten,
aber die Kriminellen nicht. Also die können weiterhin dann Klaus Müller eingeben oder Mickey Maus und müssen ja keine Rückverfolgung fürchten, weil es nicht überprüft wird.
Die Tierschützerin fordert, dass die Angaben verpflichtend überprüft werden müssen. Zum Beispiel über ein Online-Verfahren, wie man es auch bei der Eröffnung eines Bankkontos macht. Sie hofft, dass der Gesetzentwurf jetzt von den Bundestagsabgeordneten nochmal verbessert wird. Die Vorgaben für den Online-Verkauf von Hund, Katze und Co., das ist nur einer von vielen Punkten, die mit dem neuen Tierschutzgesetz verschärft werden sollen. Zum Beispiel auch die Regeln zur Qualzucht. Qualzucht, das ist, wenn Tiere gezielt angezüchtete Merkmale haben, unter denen sie leiden. Zum Beispiel eine starke Knautschnase beim Mops oder ein sehr langer Rücken beim Dackel, der dadurch teils Rückenprobleme bekommt. Die Ampelkoalition will klarer festschreiben, welche Merkmale unter Qualzucht fallen und nicht weiter gezüchtet werden dürfen, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Anke Hennig. Ihr Ziel?
Also, dass der Dackel eben halt nicht mehr lang ist und nicht so kurze Beine hat und dass der Mops oder die Knickohrkatze ihre Ohren wieder aufstellen darf.
Ob das mit dem neuen Gesetz erreicht wird, da sind sich die Experten uneins. Auch die SPD-Politikerin würde gern im Bundestag noch mehr Tierschutz ins Gesetz verhandeln. Ob das klappt, hängt auch vom Koalitionspartner FDP ab. Bei den möglichen neuen Regeln zu Haustieren zeigt sich Ingo Bottke, FDP-Bundestagsabgeordneter, verhandlungsbereit. Er wünscht sich im Gegenzug dafür Erleichterungen für die Landwirtschaft. Zum Beispiel werden Kälbern in der Regel die Hornansätze weggeschmort. Der Gesetzentwurf will, dass in Zukunft immer ein Tierarzt die Kälber davor lokal betäubt.
Das ist in der Praxis nicht tauglich. Wir haben immer weniger Tierärzte, die das gar nicht erbringen können. Und dann wird es unsinnig. Wir müssen das Vertrauen bringen, dass das nicht die Landwirte selber machen können, auch ohne Tierarzt.
Es gibt also noch einiges zu besprechen und zu verhandeln. Wann das neue Tierschutzgesetz endgültig im Bundestag beschlossen wird, ist noch offen.
Die Grünen in der Krise. Nach der Rücktrittsankündigung der beiden Parteichefs Nuripur und Lang hat die Grüne Jugend für Schlagzeilen gesorgt. Der Bundesvorstand der Grünen Jugend will nicht nur zurücktreten, sondern die Partei ganz verlassen. Reaktionen darauf fasst Daniel Frevel zusammen.
Sie sei nicht mit dem Anspruch, politisch aktiv geworden, immer wieder schlechte Kompromisse zu machen, sagte Katharina Stoller, Bundessprecherin der Grünen Jugend, dem ARD-Hauptstadtstudio. Die 26-Jährige sieht eine Entfremdung zur Bundespartei, etwa bei der Asylpolitik oder der Frage von Sparhaushalten und Sondervermögen. Deshalb nun der Schritt raus aus der Partei hin zu einer eigenen neuen Jugendorganisation. Es brauche eine starke linke Kraft in Deutschland. Die Grüne Mutterpartei reagierte heute betont gelassen. Es treten ein paar Leute aus der Grünen Jugend aus. Er sei sich sicher, dass sich gute Leute für einen neuen Bundesvorstand finden ließen, sagte der Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter. Etwas deutlicher wurde Renate Künast im RBB. Sie sagte, sie weine nicht. Der Vorstand der Jugendorganisation sei nicht realitätstauglich gewesen und habe einen Klassensystemsozialismus aufbauen wollen, so die ehemalige Bundesministerin und Parteivorsitzende. Die scheidende Sprecherin der Grünen Jugend, Stoller, schloss heute übrigens auch nicht aus, dass es eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei geben könnte. Man beobachte mit Interesse, dass sich die Linke in einem Erneuerungsprozess befände. Der Rücktritt des Vorstands kommt wenige Wochen vor dem Bundeskongress der Grünen Jugend. Der Parteinachwuchs kommt ab dem 18. Oktober in Leipzig zusammen. Dann wird der neue Vorstand gewählt.
Wir schauen nach Thüringen. Am 1. September wurde dort ein neuer Landtag gewählt. Der hat sich heute zum ersten Mal getroffen. Die konstituierende Sitzung in Erfurt verlief allerdings offenbar chaotisch. Aus Erfurt berichtet Anna Hönig.
Rund 4 Stunden dauerte die erste Sitzung und endete erstmals in der Geschichte des Thüringer Landtags mit einer Vertagung.
Es macht sich erforderlich, dass Rechtssicherheit besteht. Das ist natürlich auch in meinem Sinne. Es ist geplant, die Sitzung hier voraussichtlich am Samstag um 9.30 Uhr fortzusetzen. Bis dahin unterbreche ich die Sitzung.
So schloss der Alterspräsident Jürgen Treutler von der AfD die Sitzung, nachdem die CDU das Verfassungsgericht ins Spiel gebracht hatte. Kurz nach Beginn war Treutler während seiner Eröffnungsrede vom parlamentarischen Geschäftsführer der CDU, Andreas Bühl, unterbrochen worden. Bühl beantragte, die Beschlussfähigkeit des Landtags festzustellen, um anschließend über einen Änderungsantrag abstimmen zu lassen. Treutler weigerte sich. Es folgte die erste von mehreren Unterbrechungen. Mehrfach wiesen die parlamentarischen Geschäftsführer von CDU, BSW, Linke und SPD Alterspräsident Treutler darauf hin, er würde seine Befugnisse als Alterspräsident überschreiten. Mit Andreas Bühl von der CDU lieferte sich Treutler ein Wortgefecht.
Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich widerspreche. Sie haben diesen jetzt abzustimmen.
Ihnen einen Ordnungsruf.
Herr Treutler, Sie haben jetzt abzustimmen. Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf.
Unterbrechen Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
Insgesamt war die Sitzung für mehr als die Hälfte der Zeit unterbrochen worden. Nach der letzten Unterbrechung forderte Treutler die Fraktionen auf, ihre Auffassungen zur Geschäftsordnung vorzutragen. Daraufhin trat der CDU-Abgeordnete Bühl ans Rednerpult.
Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass hier großer Dissens heute besteht. Und ich zumindest nehme für mich wahr, dass der Alterspräsident mit seinem Verhalten heute die Verfassung an mehreren Stellen gebrochen hat.
Die CDU will das Landesverfassungsgericht anrufen und greife laut Bühl damit zum letzten Mittel. Die Richter sollen entscheiden, welche Regeln für die bevorstehende Landtagspräsidentenwahl gelten. Es wird erwartet, dass das Verfassungsgericht im Eilverfahren am Freitag eine Entscheidung verkündet. Am Samstagvormittag soll es weitergehen mit der ersten Sitzung des Thüringer Landtags.
Anna Hönig aus Erfurt. Nachrichten des Tages in Kürze, heute mit Roswitha Böhm.
Im Streit um die Rentenreform hat die SPD dem Koalitionspartner FDP vorgeworfen, die Altersbezüge kürzen zu wollen. Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Rosemann sagte, Forderungen der Liberale nach einer Ausweitung der Aktienrente seien eine Rentenkürzung durch die Hintertür. Dies sei ein Bruch des Koalitionsvertrags, den man nicht akzeptieren werde. Rosemann warnte auch vor einer Verschleppung der Rentenreform. Der Bundestag debattiert morgen erstmals über das sogenannte Rentenpaket 2. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat sich vor dem Europäischen Gerichtshof mit einer Klage gegen Aldi Süd durchgesetzt. Der Lebensmitteldiscounter hatte in einem Prospekt mit einem angeblichen Preishighlight für Bananen geworben und den Eindruck erweckt, dass es sich um einen Rabatt handele. Nur im Kleingedruckten war zu lesen, dass es den gleichen Preis in den vergangenen 30 Tagen schon einmal gegeben hatte. Händler in der EU sind seit knapp 2 Jahren verpflichtet, bei jeder Ermäßigung den zuletzt günstigsten Preis als Referenzwert anzugeben. Das Saarland wird eine Modellregion für ein Nahverkehrsprojekt der Deutschen Bahn. Das haben die Deutsche Bahn und das saarländische Umweltministerium vereinbart. Ziel ist es, den ländlichen Raum besser an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden. Den Angaben zufolge ist unter anderem der Ausbau des Schienennetzes geplant. Außerdem könnten zusätzliche Busse, Shuttle-Angebote sowie sogenannte Bike- und Carsharing-Angebote dazukommen. Wo genau die Maßnahmen umgesetzt werden, steht noch nicht fest. Das wird aktuell in einer Mobilitätsstudie ermittelt. Erste Ergebnisse des Projekts sollen im Oktober 2025 vorgestellt werden.
SR Info.
Die UN-Vollversammlung diese Woche in New York, das größte diplomatische Treffen des Jahres und eine Gelegenheit, hinter den Kulissen auch diskret über heikle politische Themen zu sprechen. Vertreter vieler Staaten nutzen das dieses Mal, um einen Krieg im Libanon möglicherweise doch noch abzuwenden. Die USA und Frankreich haben Israel und die Hisbollah-Miliz dazu aufgerufen, die Kämpfe zu unterbrechen für 21 Tage. Damit soll Zeit gewonnen werden für eine diplomatische Lösung. Der Aufruf wird von vielen anderen Ländern unterstützt, darunter die G7 und die EU. Weitere Eskalation im Libanon, im Nahen Osten oder Chance auf eine Waffenruhe? Diese Frage lotet Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv aus.
Israel hält den Druck hoch. Auch in der Nacht wurden im Libanon wieder Ziele der Hisbollah angegriffen. 75 dieser Angriffe gab es laut Armeeangaben. Und während das im Libanon zur Massenflucht von Zivilisten führt, steht zumindest rhetorisch noch eine weitere Eskalation im Raum, eine israelische Bodenoffensive. Herzi Halevi, der Generalstabschef, gestern bei einem Soldatenbesuch. Bereitet euch vor, wir machen weiter, hören nicht auf. Wir treffen sie weiter überall. Das Ziel ist klar, die Bewohner des Nordens sicher zurückzubringen. Um das zu erreichen, bereiten wir uns vor. Das heißt, dass eure Stiefel feindliches Gebiet betreten werden. Ortschaften, aus denen die Hisbollah große militärische Außenposten gemacht hat, mit Infrastruktur im Untergrund, Stützpunkten und Abschussrampen. Und von wo aus sie Angriffe auf unser Gebiet und israelische Zivilisten ausführen. Doch der militärische Druck könnte ein doppeltes Ziel verfolgen, die Hisbollah zu schwächen und den Boden zu bereiten für eine Deeskalation. Es gibt nämlich noch weiteren diplomatischen Druck, allen voran durch die USA und durch Frankreich. US-Präsident Joe Biden über das, was auf dem Tisch liegt. Wir rufen zu einer 21-tägigen Waffenruhe entlang der libanesischen Grenze auf und wir haben große Unterstützung aus Europa und von arabischen Staaten. Auch wenn das Kriegsgeschehen gerade ein anderes Bild vermittelt, es gibt zumindest eine gewisse Chance, dass das gelingen könnte. Rund um die UN-Vollversammlung in New York laufen die Verhandlungen. Israels Premier Benjamin Netanyahu ist dorthin gereist. Auch der geschäftsführende libanesische Präsident Najib Mikati ist dort. Die Frage ist nur, ob sich die schiitische Hisbollah-Miliz, die Teile des Libanon kontrolliert, darauf einlässt. Sie hatte nach dem Terrorangriff aus dem Gazastreifen vom 7. Oktober begonnen, Israel mit Raketen und Drohnen zu beschießen. Israel hat seitdem tausende Angriffe im Libanon geflogen. Beiderseits der blauen Linie, der de facto Grenze, sind zehntausende Menschen geflohen. Die rechtsextremen Teile der Regierung von Netanyahu lehnen eine Waffenruhe jetzt ab. Doch für Israel hätte ein Ende der Auseinandersetzung Vorteile, sagt Ohr Heller, ein Militärexperte im Fernsehsender Channel 13. Israel könnte die Kampfhandlungen im Libanon vom Krieg im Gazastreifen trennen, denn in diesem amerikanisch-französischen Vorschlag gibt es keine Forderung, den Krieg im Gazastreifen einzustellen. Wenn Nasrallah jetzt einverstanden ist, die Waffen im Norden ruhen zu lassen, ohne dass die Kampfhandlungen im Gazastreifen eingestellt werden, dann gelingt es vielleicht auch, ihn von seiner Unterstützung der Hamas und Sinwars wegzubringen. Hassan Nasrallah, der Chef der Hisbollah, hatte immer wieder betont, dass die Angriffe auf Israel aufhören, wenn die Waffen in Gaza schweigen. Doch nach heftigen israelischen Luftangriffen mit hunderten Toten, nach der Tötung hochrangiger Vertreter der Hisbollah-Führung, könnte sich seine Meinung geändert haben. Und Israel könnte erreichen, dass im Libanon die UN-Resolution 1701 von 2006, die völkerrechtlich bindend ist, endlich durchgesetzt wird. Sie sieht eine demilitarisierte Zone bis etwa 25 Kilometer nördlich der Grenzlinie vor und damit mehr Sicherheit für Israelis im Norden. Moshe Davidovich, der eine Regionalverwaltung ganz im Nordwesten Israels leitet, ist noch skeptisch.
Aber mich nimmt das schon an, bei Milchama, also.
Es sind meine Bürger, die seit einem Jahr in diesem Krieg feststecken, die seit einem Jahr aus ihren Häusern evakuiert sind, die ohne Einkommen, ohne Haus, kurz vor dem Nervenzusammenbruch stehen. Ich möchte wirklich hoffen, dass diese Gelegenheit, die nach einem Jahr, in dem zu wenig getan wurde, in dem zu spät etwas getan wurde, jetzt wahrgenommen wird, um die Hisbollah zu entfernen, um das Waffenarsenal zumindest im Südlibanon zu zerstören. Denn wir können unsere Bürger nicht basierend auf leeren Worten und Abkommen zurückbringen, die die Tinte nicht wert sind. Für die Frage, ob es Ruhe im Norden gibt, werden die nächsten Tage und Stunden in New York entscheidend sein. Bis dahin bleibt der Druck hoch, auch militärisch.
Der Bericht von Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Der ukrainische Präsident Zelensky in New York bei den Vereinten Nationen hat er um Unterstützung geworben für seinen, wie er es nennt, Siegesplan. Heute hat Zelensky einen Termin zum Gespräch bei US-Präsident Biden. Vor dem Treffen hat Biden zusätzliche Militärhilfen angekündigt und ein Ukraine-Treffen in Deutschland. Ralf Borchert.
Noch vor den Gesprächen im Weißen Haus hat Präsident Biden weitere Militärhilfen in Milliardenhöhe für die Ukraine angekündigt. Zu dem neuen US-Hilfspaket gehören ein zusätzliches Patriot-Flugabwehrsystem, Drohnen und Gleitbomben. Biden kündigte außerdem ein internationales Ukraine-Treffen im Oktober in Deutschland an. Erwartet wird, dass diese Konferenz von Unterstützerländern im Rahmen von Bidens Deutschlandbesuch vom 10. bis 13. Oktober stattfindet. Der noch nicht offiziell bestätigte Ablauf könnte so aussehen: Erst führt Biden Gespräche mit Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz in Berlin, dann leitet der US-Präsident das Ukraine-Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Unter dem Strich bedeuten diese Ankündigungen: Die Ukraine kann zumindest bis zum Ende von Bidens Amtszeit mit Unterstützung auf bisherigem Level rechnen. Zwei Kernforderungen aus Präsident Zelenskys sogenanntem Siegesplan wird Biden aber voraussichtlich nicht erfüllen: westliche Waffen auch gegen Ziele tief auf russischem Territorium einsetzen zu können und der Ukraine einen NATO-Beitritt fest zuzusagen.
Nach Frankreich. Nach dem Mord an einer Studentin im Stadtwald von Paris diskutieren Politiker über mutmaßliches Justizversagen und über härtere Abschieberegeln. Der Tatverdächtige ist ein 22-jähriger Marokkaner, der vor wenigen Tagen in der Schweiz festgenommen wurde. Der Kern der Debatte ist seit langem bekannt. Doch in der aktuellen politischen Atmosphäre sorgt der Fall in Frankreich für zusätzlichen Zündstoff. Aus Paris berichtet Caroline Diller.
Für Frankreichs neuen Innenminister Bruno Retailleau muss der Tod der 19-jährigen Philippinen Konsequenzen haben. Retailleau gilt als sicherheits- und migrationspolitischer Hardliner. Er hatte am Mittwoch schriftlich erklärt:
In Anbetracht eines solchen Falls und vielen davon können wir uns nicht mit Bedauern und Empörung zufrieden geben. Als politisch Verantwortliche müssen wir unser rechtliches Arsenal weiterentwickeln, um die Franzosen zu beschützen.
Kurz zuvor war der Tatverdächtige in der Schweiz gefasst worden. Er war bereits 2021 wegen Vergewaltigung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Nach Absitzen der Haftstrafe sollte er nach Marokko abgeschoben werden. Der Fall hat eine neue Debatte über die französische Abschiebepraxis entfacht, die auch Teile der politischen Linken umtreibt. Olivier Faure, der Chef der Sozialisten, sagte im Sender BFM: Es kann nicht sein, dass wir die Menschen aus der Abschiebehaft entlassen müssen, bevor wir sicher sind, dass wir sie tatsächlich abschieben können. Der konsularische Passierschein der marokkanischen Behörden hätte vorliegen müssen, bevor der Tatverdächtige freigelassen oder überhaupt in die Abschiebehaft verlegt wurde. Denn der Zeitraum für die Abschiebehaft ist begrenzt. In Frankreich darf sie maximal 90 Tage dauern, nur in wenigen Fällen länger. Der Tatverdächtige war vor Ablauf dieser Frist freigekommen, auch weil die marokkanischen Behörden nicht auf das französische Rücknahmeersuchen reagiert hatten. Erst nach seiner Freilassung aus der Abschiebehaft stimmte Marokko dem zu. Vor allem Frankreichs politische Rechte fordert nun Konsequenzen. Eric Ciotti war Chef der konservativen Républicains, unterstützt jetzt im Parlament den rechtsnationalen Rassemblement National. Wir müssen die Dauer der Abschiebehaft verbessern und wir müssen viel mehr Abschiebezentren errichten. Wir können nicht akzeptieren, dass gerade mal 10% der Ausreiseanordnungen auch vollzogen werden. So Ciotti im Sender TF1. In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Ausreiseanordnungen in Frankreich deutlich gestiegen. 2022 wurden laut offiziellen Angaben rund 134.000 dieser sogenannten OQTF verhängt. 15.000 davon wurden vollzogen. Es gebe eine systematische Überproduktion von Abschiebeanweisungen, sagte Serge Slama bei France Culture.
On est dans une surproduction, une production systématique d'OQTF.
Slama ist Professor für öffentliches Recht an der Universität Grenoble. Die Behörden würden mit der Zahl der OQTF geradezu verstopft, was erkläre, warum viele nicht vollstreckt werden. Die Abschiebeanordnungen richten sich nicht nur gegen Kriminelle. 2.000 bis 5.000 OQTF pro Jahr betreffen ausländische Straftäter, die als Gefahr für die öffentliche Ordnung gelten oder nach einer Gefängnisstrafe abgeschoben werden sollen. Viele Abschiebeanordnungen betreffen auch ausländische Studierende oder Arbeitnehmende, die in Schwierigkeiten sind. Oder Ausländer, die einfach keinen Termin in der Präfektur bekommen. Außerdem hat der Fall zu einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen Innenminister Bruno Retailleau und Justizminister Didier Migaud geführt. Laut Retailleau hat die Justizpolitik zu lange das Gefühl erweckt, es gebe ein, Zitat, Recht auf Nichtvollstreckung von Strafen. Justizminister Migaud, der als einziger Vertreter des linken Spektrums in der Regierung gilt, hatte das vehement zurückgewiesen.
Papst Franziskus zu Besuch in Luxemburg. Im Großherzogtum wollten heute Tausende Gläubige und Schaulustige den berühmten Gast sehen. SR-Inforeporter Matthias Alexander Schmidt.
Franziskus wirkte wach und fit nach seiner Landung am Luxemburger Flughafen Findel. Er lächelte, scherzte mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ihn zusammen mit Großherzog Henri, Großherzogin Maria Theresa und Premierminister Frieden empfingen. Noch Anfang der Woche hatte es geheißen, der bald 88-jährige Papst müsse sich wegen einer Grippe schonen. Und erst vor 2 Wochen war er von einer Megatour zurückgekehrt, hatte trotz seiner fragilen Gesundheit 4 Länder in 12 Tagen besucht, in Asien und der Pazifikregion. Eine Wachstumsregion für die katholische Kirche. Ganz anders Luxemburg und Belgien. Die beiden EU-Kernländer galten bis in die 80er Jahre als Hochburgen des Katholizismus. Doch seit Jahrzehnten schwinden hier Anhängerschaft und Einfluss der Kirche. Auch wenn Regierungssitze im Schatten der Kathedrale liegen, wie überall in Europa, werden die Beziehungen zwischen Staat und Kirche in Luxemburg weiter gelockert. Die Gesellschaft ist multikulturell und divers, das Sterbehilfegesetz liberal, Religionsunterricht an Schulen passé. Am Mittag drehte der Papst eine Runde mit dem Papamobil durch die Luxemburger Innenstadt, wirkte bester Laune, winkte, lachte, segnete Babys. Vielleicht sind Wind und Regen schuld, dass weniger Zuschauende am Wegesrand standen als erwartet, doch umso näher kamen sie dem Pontifex. Begeisterte Rufe hörte man vor allem auf Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und anderen Fremdsprachen. Knapp die Hälfte der Bevölkerung in Luxemburg hat ausländische Wurzeln. So kann bei der Papamobiltour live erlebt oder wenigstens erahnt werden, was Franziskus zuvor bei einer Rede im Luxemburger Stadtpalast Cercle Cité formulierte. Luxemburg, dieses kleine Land mit seiner soliden Demokratie, das könne allen zeigen, welche Vorteile der Frieden gegenüber den Schrecken des Krieges habe. Und weiter. Möge Luxemburg mit seiner besonderen Geschichte, mit seiner ebenso besonderen geografischen Lage, mit knapp der Hälfte seiner Einwohner, die aus anderen Teilen Europas und der Welt stammen, eine Hilfe und ein Beispiel sein, das den Weg für die Aufnahme und Integration von Migranten und Flüchtlingen weisen kann. Die Mittagspause verbrachte Franziskus im erzbischöflichen Palast bei seinem Berater, Jesuitenmitbruder und Luxemburger Erzbischof Kardinal Jean-Claude Hollerich, der vor dem Papstbesuch gesagt hatte, wir hoffen auf eine Ermutigung für die kleiner werdende Kirche. Hollerich wird auf Wunsch des Papstes eine Schlüsselfunktion einnehmen bei der im Oktober anstehenden Weltsynode über Synodalität. Welche Formen von Mitbestimmung soll es künftig in der katholischen Kirche geben, gerade für nicht geweihte Personen, sogenannte Laieninnen und Laien? 650 von ihnen, Gläubige aus der ganzen Großregion, traf der Papst am Nachmittag in der Kathedrale Notre-Dame de Luxembourg. Unter anderem performten Kinder und Jugendliche verschiedener Herkunft hier ein Musical über das Leben des heiligen Franz von Assisi, namens Patron des Papsts, basierend auf der vielbeachteten päpstlichen Umweltenzyklika Laudato Si von 2015. Und nach persönlichen Zeugnissen von Gläubigen unterschiedlicher Herkunft betonte der Papst noch einmal, wie wichtig ihm die luxemburgische Kultur des Willkommenheißens von Einwanderern und Fremden ist.
Ein historischer Tag für das Großherzogtum. Nach seinem Besuch heute in Luxemburg wird Franziskus am Abend in Belgien erwartet. Das Wetter im Saarland: kommende Nacht erst noch ein paar Schauer, in der zweiten Nachthälfte dann öfter trocken, 13 bis 10 Grad. Morgen am Freitag mal Sonne, mal dichtere Wolken, einige Schauer oder Gewitter, 12 bis 16 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.